Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Ein Versprechen, das nicht erfüllt wird und an dem unausgesprochen eine ganze Familie zerbricht. Darum geht's in Damon Galgerts Familienroman, für den der südafrikanische Schriftsteller im vergangenen Jahr mit dem Booker Prize ausgezeichnet worden ist. Dieser Tage ist er auf Lesereise in Deutschland und hat auch uns einen Besuch abgestattet. Das Versprechen, das Damon Galgerts Roman den Titel gibt, ist so etwas wie eine große moralische Leerstelle, um die herum sich die Geschichte des südafrikanischen Schriftstellers ereignet. Es ist die Geschichte einer Familie, sie spielt im Herzland Südafrikas in der Zeit der Apartheid bis in die Gegenwart hinein. Damon Galgert wurde für seinen Roman im vergangenen Jahr mit dem Booker Prize ausgezeichnet. Er ist im Moment auf Lesereise in Europa unterwegs und hat sich auch die Zeit genommen, uns zu besuchen. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen, Damon Galgert.
Thank you, I'm very happy to be here.
Das Versprechen ist ja so ein Epochenporträt einer südafrikanischen Familie. Inwiefern ist diese Familie denn typisch für eine weiße Familie in Südafrika?
I wanted them to be a kind of middle of the road family.
Ich habe so eine Art Middle of the Road Familie gezeichnet. Man könnte sicher sehr viel extremere Familienkonstellationen benennen, aber meine Familie, die war nicht allzu sehr in die Apartheid verstrickt, aber natürlich dennoch. Also eine ganz gewöhnliche Familie wollte ich zeigen, eine Familie, die so war wie die Familie, in der ich aufgewachsen bin und wie viele meiner Freunde aufgewachsen sind.
That I mixed with amongst my friends.
Es geht in ihrem Roman um ein Versprechen am Totenbett der Mutter. Rachel heißt sie, die nimmt ihrem Mann das Versprechen ab, dass die Hausangestellte Salome das kleine Haus bekommen soll, in dem sie ohnehin schon lebt. Aber der Vater hält das Versprechen nicht, obwohl ihn eine seiner Töchter immer wieder daran erinnert. Das wirkte auf mich wie so eine moralische Leerstelle. Was löst so etwas aus in dieser Familie?
Die Weigerung der Familie Schwarz, dieses Versprechen zu erfüllen, ist dasselbe wie die Weigerung, das aufzugeben, was sie haben. Und das ist wiederum sehr typisch für südafrikanische Familien. Sie hatten sehr viel, sie haben Wohlstand und sie waren nicht bereit, beim Übergang das aufzugeben. Das ist das Problem. Psychologisch ist das sehr schwierig umzusetzen, wirklich das, was man hat, aufzugeben, um etwas anderes zu erreichen. Es liegt aber nicht daran, dass die jetzt böse wären in ihrer Natur oder in ihrem Charakter, sondern es ist einfach eine Unfähigkeit, das Richtige zu tun. Und das ist beides nicht dasselbe.
Ihr Roman spielt ja in der Gegend um Pretoria, im Herzland Südafrikas, wie man sagt. Hat denn diese Region eine besondere Bedeutung für das Bewusstsein oder auch das Selbstverständnis der weißen Südafrikaner?
It certainly has a particular meaning for me. It's where I grew up.
Diese Region hat auf jeden Fall eine ganz besondere Bedeutung für mich selbst, denn ich habe meine Kindheit verbracht im absoluten Zentrum der Apartheidsmaschine, wenn ich das so sagen will. Es war nicht nur das Zentrum der Regierung, sondern auch des Militärs, und überall, wo sie waren, gab es Militär auf den Straßen, alles war voller Uniformen, also es war eine sehr strenge, eine sehr calvinistische Atmosphäre, die dort herrschte. Und für ein Kind wie mich, das sich anders fühlte als die anderen um es herum, war das ein beständiges Trauma, unter diesen Umständen aufzuwachsen.
Einer ihrer Protagonisten ist auch zunächst beim Militär und desertiert dann. Es gibt aber noch zwei andere, seine Schwestern. Was repräsentieren denn für Sie diese drei Charaktere? Sind das auch so unterschiedliche Arten, mit der südafrikanischen Vergangenheit klarzukommen?
Ja, Anton, the eldest brother, who's my age more or less.
Anton, das ist der eine Protagonist, der ist ungefähr in meinem Alter. Er ist derjenige, der von der Apartheid eigentlich profitiert hat, von den Privilegien, aber es klappt irgendwie nicht, die alle aufrechtzuerhalten. Dann gibt es Amor, die jüngere Schwester. Sie hat als einzige in der Familie so eine Art moralischen Impuls. Sie besteht eben darauf, dass das Versprechen eingehalten wird, auch wenn das sehr, sehr lange dauert. Und dann gibt es noch die Schwester dazwischen, Astrid. Sie ist, würde ich sagen, so eine typisch weiße Südafrikanerin. Sie ist eigentlich nicht an Politik interessiert. Sie will ihr Leben einfach so leben. und ja, ein bisschen spaßorientiert. Sie wechselt die Männer wie ihre Hüte und so ähnlich macht sie es auch mit ihren moralischen Überzeugungen.
Or history or the larger world, just in satisfying their own needs and appetites. And, you know, she changes husbands like she changes her hats and changes probably her morals in very much the same way.
Und ich vermute mal, von Ihnen selbst steckt am meisten in der Jüngsten, in Amor drin, oder? Wo sehen Sie sich in diesen Figuren am ehesten selbst?
In a more superficial way, I guess, you know, Anton, the eldest brother, is closest to me, and I certainly had a lot of.
Oberflächlich betrachtet ist es Anton, der mir am nächsten ist. Ich hatte sehr viel Vergnügen, ihn zu beschreiben, vor allem, weil er so viele innere Konflikte hat. Dann gibt es aber eigentlich zwei Pole, nämlich Anton und Amor. Das sind die zwei moralischen Pole in mir selbst. Und ich glaube auch so, wie man es für die Südafrikaner an sich beschreiben kann. Da steht die alte Art von Macht und Einfluss steht gegen eine Haltung, diese Privilegien aufzugeben, ohne dass man einen genauen Plan hätte, wie das eigentlich funktionieren kann.
This is on the part of Amor. Without a clear plan on how to carry that out.
Eine ganz interessante Figur ist auch Salome, diese Hausangestellte, um die sich das Versprechen dreht, weil sie ist mehr oder weniger abwesend. Also sie hat keine eigene Stimme, ist aber ja im Hintergrund eigentlich immer anwesend. Steht denn dieses Schweigen, das Nichtsprechen auch über die Unterschiede zwischen Schwarz und Weiß und die Unterdrückung gleichsam hinter dem ganzen Text, so wie diese Figur?
Es
war eine ganz bewusste Entscheidung, die inneren Gedanken, die Gefühle von schwarzen Figuren in dem Roman nicht zu beschreiben, jedenfalls nicht weiter hineinzugehen als das, was man als weißer Südafrikaner von diesen Figuren wahrnimmt. Das ist so eine grundsätzliche Sache. Wahrscheinlich kann man als weißer Südafrikaner nicht sich mehr beschäftigen mit einer schwarzen Person, weil man dann das ganze System der Apartheid nicht mehr aufrechterhalten kann, wenn man zu viel versteht, was in den unterdrückten Menschen eigentlich vorgeht. Mir wurde von einigen Kritikern vorgehalten, dass ich eben genau dieses Nicht-Dasein von Salome, dass es das in meinem Roman so präsent ist, also dieses Schweigen über sie. Aber wie gesagt, ich habe das als bewusste Entscheidung vorgenommen. Ich wollte, dass diese Absenz, dieses Nicht-Auftauchen von Salome als Stimme in diesem Roman als Problem erscheint, damit man darüber stolpert, so wie wenn man vielleicht darüber stolpert, wenn man heute in Südafrika sich bewegt und solchen Leuten wie Salome begegnet.
In South Africa, if you walk around it now and see people like her.
Sie haben ja auch die politischen Veränderungen in den Jahrzehnten, in denen die Geschichte spielt, immer nur so im Hintergrund. Also sie sind präsent, aber nicht eben vordergründig. War das auch von Anfang an Ihre Absicht, eine bewusste Entscheidung, das so elegant einzuflechten, wie so ein Echo im Hintergrund?
Yes, in fact, initially when I began writing the book, what I really wanted to focus on was the family exclusively, and I was fascinated by.
Am Anfang wollte ich eigentlich nur beschreiben, wie sich diese Familie verändert, wollte die Familie in den Vordergrund stellen. Dann in einem zweiten Schritt habe ich aber gemerkt, ich möchte auch eine Veränderung in der Gesellschaft, in einer Nation beschreiben. Und ich habe es dann so gelöst, es gibt ja einige Beerdigungen, an denen sich die Protagonisten immer wieder treffen. Die sind so wie ein Fenster, in dem plötzlich ein großer Zeitsprung stattfindet. Und ich wollte es jeweils dem Leser überlassen, diese Zeitsprünge selbst auszufüllen. Also diese großen dramatischen Sprünge in der Geschichte Südafrikas, dass die der Leser selber ausfüllt.
Really, the substance of the book in a strange way is in what's not described or not explained. You're meant to feel what time does in these big dramatic leaps.
Mr. Gergert, mich persönlich hat Ihre Erzählperspektive sehr beschäftigt. Sie scheinen sich immer wieder mitten im Fluss zu ändern. Und ich habe mich gefragt, was ist das eigentlich für eine Erzählstimme? Wer schaut da auf diese Familie?
The narrative approach I took with this book came out of a sideways diversion that I made during the writing into doing a couple of drafts of a film script.
Die Erzählperspektive ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich mich zunächst mit einem Filmskript beschäftigt habe. Und man könnte vielleicht sagen, dass der Erzähler, der Narrator, ist eine Art Kamera in diesem Buch. Manchmal macht er Close-ups, manchmal ist er sehr weit weg. Es bewegt sich immer sehr, sehr schnell, wie die Kamera im Film. Und der Erzähler gibt immer mal Kommentare, urteilt über irgendetwas, aber er ist nicht Teil der Handlung. Und grundsätzlich ist es natürlich so, jede Geschichte ist irgendwie artificial, also künstlich. Es gibt immer jemanden, der jemand anderem etwas erzählt.
Because really the function of such a narrator is to draw the reader's attention to the fact that every story is artificial and told by somebody to somebody.
Ihre Sprache ist sehr, sehr genau, fand ich, sehr präzise. Wie haben Sie sich da reingearbeitet in diese Präzision? Oder wie arbeiten Sie überhaupt? Kommt da hinterher ganz viel weg oder ist das gleich so genau?
I'm pleased to hear it comes across that way, because it's certainly not how it begins. I tend to write a lot more.
Es freut mich sehr, dass Sie das so sagen. Grundsätzlich ist es so, ich schreibe sehr, sehr viel mehr, als dann am Schluss rauskommt. Cutting down, also alles kürzen, kürzer machen, bis zum Skelett, den Text bis zum Skelett reduzieren. Das ist mein wahres Vergnügen am Schreiben, alles bis zur Exaktheit auf das Wesentliche konzentrieren. Das frühe Schreiben, also wenn ich anfange zu schreiben, ist hingegen kein großes Vergnügen.
That's the part of the writing process which gives me pleasure. The early stages are not enjoyable at all.
Hat denn jetzt dieser Text Sie eine besondere Anstrengung gekostet? War das nochmal anders als die Bücher davor?
Each book has its own challenge, and part of that challenge is to find what I think of as the essential voice of the book, the voice that that particular book wants to speak with.
Jedes Buch stellt eigentlich eine ganz besondere Herausforderung dar, aber es ist bei diesem Buch schon ganz besonders schwierig. Es war sehr herausfordernd, weil ich sehr ehrgeizig war. Dieser Chor von Stimmen, den ich dann letztlich gefunden habe, das war nicht einfach, diesen zu finden. Erst als ich diese Stimme oder diese Stimmen gefunden habe, da gab es plötzlich ein Momentum und dann ging alles sehr, sehr leicht. Aber die Suche, die war wirklich nicht sehr einfach.
But once I found that voice, the writing took on a vitality and a flow, which made it fairly easy. It gave it a momentum. But the searching was not so simple.
Und jetzt sind Sie ja für diesen Roman mit dem Booker Prize ausgezeichnet worden. Sie waren ja schon zweimal nominiert, aber jetzt haben Sie den Preis bekommen. Hat das was verändert in Ihrem Leben als Schriftsteller?
It's safe to say that the Booker Prize is probably one of the noisiest.
Vielleicht kann man es so ausdrücken, der Booker Preis ist wirklich der lauteste Preis, der mit dem meisten Gequatsche um ihn herum. Diese Kakophonie, ja, die habe ich jetzt irgendwie mitgemacht in der letzten Zeit. Ich habe mehr geredet, als normalerweise ich das gemacht hätte, aber es gibt jetzt ein Ende und ich freue mich auf die Zeit, wenn das vorbei ist.
Where I can get back to working.
Wir haben ja schon darüber gesprochen. In Ihrem Roman geht es um die südafrikanische Geschichte über mehrere Jahrzehnte von der Apartheid bis heute eigentlich. Wie schauen Sie denn von heute aus auf diese Veränderungen in der südafrikanischen Gesellschaft über Ihren Roman hinaus?
I wish I could give you a happy and upbeat prophecy for the future.
Ich würde Ihnen ja wirklich gerne eine schönere Perspektive nennen, aber ich muss sagen, ich bin eher besorgt, was die Zukunft von Südafrika anbetrifft. Nicht nur, weil unsere finanziellen Ressourcen entweder gestohlen oder verschwendet worden sind, sondern es gibt einfach auch keine Parteien, die irgendetwas an dieser verworrenen Situation tatsächlich etwas ändern könnten. Also ich muss leider sagen, wir müssen uns auf sehr, sehr schwierige, verstörende Zeiten einrichten in der Zukunft. Wenn man vielleicht einen Trost suchen will, dann würde ich sagen, die ganze Welt muss sich auf solche verstörenden Zeiten im Moment einrichten.
Is that the rest of the world seems like a very bumpy place too at the moment.
Würden Sie also sagen, dass das Versprechen, das er Ihrem Roman den Titel gibt, auch in der Realität nicht eingelöst worden ist, das Versprechen auf Gleichheit und Gerechtigkeit in Südafrika?
No. I think most of us back in
1994, ja, da lag wirklich viel von Versprechen in der Luft. Aber wenn wir heute darauf zurückblicken, muss man sagen, wir haben uns einfach naiv angestellt. Wir hätten es wirklich besser wissen müssen. Und es ist eine wirklich große, große Enttäuschung. So viel Potenzial wurde in den letzten Jahren verspielt und wir müssen wirklich von verlorenen Jahren reden.
Has been absolutely wasted, to say nothing of all the lost years.
Damon Gelgert, jetzt sind Sie gerade auf Reise hier durch Europa. Früher waren Sie, soweit ich weiß, auch jemand, der viel auf Reisen war. Wie ist das für Sie? Schreiben Sie denn auch, wenn Sie unterwegs sind?
No, absolutely not. There are probably writers who can produce.
Naja, es mag ja Schriftsteller geben, die in Hotelzimmern oder auf Flughäfen schreiben können. Das ist nicht der Fall bei mir. Ich brauche wirklich einen ruhigen Ort und wie gesagt, ich hoffe, dass nächstes Jahr diese ruhige Zeit für mich auch kommen wird.
Exactly that sort of peace, but not at the moment.
Damon Gelgert, vielen Dank, dass Sie hier bei uns waren. Alles Gute. Thank you very much for this talk.
Thank you. I enjoyed our conversation.
Und vielen Dank auch an unseren Übersetzer Dirk Fuhrich. Und der mit dem Booker Prize ausgezeichnete Roman von Damon Gelgert ist auf Deutsch unter dem Titel Das Versprechen erschienen. Aus dem südafrikanischen Englisch übersetzt hat das Buch Thomas Mohr und erschienen ist es beim Luchterhand Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es dürfte nur wenige deutsche Journalisten geben, die Afghanistan so gut kennen wie Wolfgang Bauer. Er hat in zahlreichen Reportagen in der Zeit vom Schicksal der Menschen am Hindukusch berichtet und vor einer Rückkehr der Taliban gewarnt. Nachdem diese die Macht übernommen haben, ist er aber erneut nach Afghanistan gereist und davon erzählt er jetzt in seinem neuen Buch Am Ende der Straße Afghanistan zwischen Hoffnung und Scheitern. Yasamin Ulfert hat das Buch gelesen. Frau Ulfert, was ist das überhaupt für eine Straße? Diese afghanische Ring Road, die Wolfgang Bauer da bereist hat.
Genau, also die Ring Road ist ein circa 2200 Kilometer langes ringförmiges Fernstraßennetz. Das heißt, am Ende der Straße ist auch so ein bisschen symbolisch dann gemeint, ne, weil es eigentlich kein Ende gibt dieser Straße. Dieses Projekt wurde bereits in den 50ern in Afghanistan begonnen, um das Land miteinander zu verbinden. Das heißt also, die größten Städte des Landes miteinander zu verbinden und dadurch Handel, aber eben auch Versorgungssicherheit zu ermöglichen. Das heißt, es macht also durchaus Sinn, an dieser hochsymbolischen Straße zu reisen und dort einfach den Fortschritt oder halt eben auch nicht Fortschritt zu dokumentieren, so wie Bauer das eben tut.
Und wie kommt er da voran auf dieser Straße? Also was erlebt und erfährt er da über das Leben der Menschen?
Sie hatten es ja schon gesagt, also er geht sehr häufig nach Afghanistan. Das erste Mal ist er im November 2002 dort, ne, reist eben dort auch entlang. Und das ist relativ kurz nach dem 11. September und nach Beginn dieser Operation Enduring Freedom. Und er ist dann zum letzten Mal nach der Machtübernahme der Taliban im August 21 dort. Das heißt also, er bereist Orte öfters und sieht dadurch, was in diesen Orten passiert. Das ist ein Beispiel, ist ein Dorf, in das er 2005 geht und dann 2021 nochmal. Und dort kann er zum Beispiel feststellen, dass das Dorf sich relativ gut gemacht hat. Das Problem ist dabei, die haben das geschafft, weil sie durch Grabräuberei und durch Antiquitätenhehlerei geschafft haben, einen gewissen Wohlstand zu erwirtschaften, mit dem sie dann Brunnen gebaut haben. Und das heißt also, auch diese Erfolgsgeschichte ist eigentlich relativ traurig.
Und wie erzählt er das? Also geht er quasi so chronologisch da seinen Weg ab oder wie ist das ganze Buch gestaltet?
Genau, also das Buch folgt dieser Ringroad, das heißt, Bauer startet in Kabul und endet dort seine Reise auch, aber chronologisch ist es nicht, weil er halt eben da auch ab und zu mal hin und her springt zwischen den Zeiten. Das macht er aber immer relativ deutlich, wo er sich da gerade befindet. Dadurch sieht man eben auch diese Unterschiede. Sein Buch ist ansonsten, würde ich sagen, relativ klassische Reiseliteratur, also die Reise eines Mannes durch ein fremdes Land und mit Beobachtungen und Einschätzungen dieses Menschen dann eben. Ein Problem, was man mit Reiseliteratur oft hat, ist, dass sie einen sehr großen Fokus auf den Reisenden selbst legt, sodass das Land da manchmal ein bisschen untergeht, weil das mehr so Hintergrundgeräusche sind. Und da das Buch von Bauer auch sehr persönlich anfängt, hatte ich ein bisschen die Befürchtung, dass das vielleicht hier auch so ist, weil mich das einfach nicht so ganz so stark interessiert hätte. Muss aber sagen, also Bauer macht das wirklich sehr, sehr gut. Er nimmt sich selber nicht raus, ne? Aber er beschreibt die Geschichte trotzdem sehr, sehr, also er nimmt sich trotzdem relativ sehr stark zurück. Das heißt, auf diesen 400 Seiten erzählt er die Geschichte von Afghanen und Afghaninnen, ohne sich dabei selbst zu sehr in den Vordergrund zu stellen. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen, man wirklich sehr viel über das Land halt eben mitbekommt.
Und was gewinnt er da so für neue Einsichten oder Einschätzungen, die Sie auch besonders überzeugt haben und vielleicht auch weniger überzeugt haben?
Genau, also er macht, wie gesagt, wirklich sehr guten Job. Er bespricht natürlich Themen, die man schon kennt. Also es geht ganz viel um Korruption. Das ist ein Thema, was jetzt mittlerweile ja in aller Munde ist, wenn man über Afghanistan spricht. Man sieht, dass das eben das große Problem war. Aber was er macht, ist, er untermauert das halt eben mit sehr vielen Geschichten. Und er kann es halt sehr, sehr spezifisch dann beschreiben an Beispielen. Ne? Was er auch macht, ist, er nimmt halt einfach gar kein Blatt vor den Mund, was mich wirklich auch sehr beeindruckt hat. Eine Szene, die mir sehr im Kopf geblieben ist, ist eine Folterszene, muss ich sagen. Also da geht es darum, dass afghanische Soldaten zusammen mit US-Truppen auf der Suche sind nach Taliban und auf der Suche sind nach Taliban-Unterstützern und die greifen sich einen Familienvater in der Provinz raus, von dem sie denken, dass er Waffen hortet. Wie sich später herausstellt, stimmt das nicht. Und dem versuchen sie beizukommen mit einer Scheinexekution. Also sie tun so, als würden sie den Mann mit einem Jeep auf der Straße zu Tode schleifen, das auch vor den Augen seines Kindes. Und die Art und Weise, wie das Ganze passiert, zeigt sehr stark, dass das eine Routineveranstaltung ist. Das heißt also auch der amerikanische Sergeant, der da dabei ist, erzählt relativ abgebrüht, dass das schade wäre, dass man das so machen müsste, aber so wäre es halt und dadurch kriegt man Informationen raus. Sie hätten da auch schon bei Kindern, also von einem 13-jährigen Jungen erzählt, bei dem die das eh nicht gemacht hätten. Und auch wenn Bauer und sein Team das Ganze später anzeigen, kommt es zu nichts, also es wird nichts nachgewiesen. Das heißt also, das ist wirklich sehr bemerkenswert, wie er da diese Szenen einfach schildert. Was Sie jetzt gefragt hatten, was mich nicht überzeugt hat, muss ich sagen, ist auch nur eine Kleinigkeit. Im Titel des Buches wird erwähnt, dass er zwischen Afghanistan versucht, zwischen Hoffnung und Scheitern zu beschreiben. Und die Hoffnung, die ist, findet man nicht so wirklich stark. Also was mich hoffnungsvoll gemacht hat, ist, dass es solche Bücher jetzt gibt, wie das von Bauer, weil das vielleicht doch dann eine Möglichkeit ist, über dieses Ganze, über diese 20 Jahre nachzudenken, was da eigentlich schiefgelaufen ist.
Es gibt ja eine afghanische Politikerin, Zarifa Ghaffari, über die jetzt auch eine Netflix-Dokumentation herauskommen soll, die Hillary Clinton produziert hat. Die Frau auch in dem Buch vor?
Die erwähnt er tatsächlich auch. Er kennt sie persönlich, hat sie auch begleitet. Was ich spannend finde, ist, dass diese Netflix-Doku, die ist jetzt noch nicht raus, aber die scheint wohl sehr stark so in Richtung, muss ich sagen, Heldenverehrung zu gehen. Und das macht Bauer halt eben gar nicht. Also er stellt auch diese Frau da sehr viel differenzierter, auch mit den ganzen Problemen, die sie halt einfach hat. Und es gibt einfach diese Helden, die wir uns wünschen in Afghanistan, die gibt es halt eben sehr selten. Und in diesen Facetten stellt er eben auch Ghaffari da, auch mit ihren Problemen mit Korruption, die sie hat. Und wie sie eben auch gescheitert ist, teilweise auch persönliche Probleme, die sie hatte. Es ist also, wie gesagt, ein wirklich sehr ehrlicher Blick, ohne dass Bauer so mit dem Finger zeigt. Also er zeigt nicht auf diese Menschen und sagt, guck mal, wie schlecht die sind, sondern er beschreibt einfach, was für Probleme diese Menschen haben. Und das ist wichtig.
Yasemin Ulfhardt über das neue Buch von Wolfgang Bauer, Am Ende der Straße, Afghanistan zwischen Hoffnung und Scheitern. Erschienen ist das Buch beim Surkamp Verlag. Es hat 399 Seiten und kostet 24 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Philipp Duft, 36 Jahre alt und bin hier in Berlin im Gleisdreieckpark, weil ich wohne hier ganz um die Ecke. Ich bin vom Beruf Mediengestalter. Ich habe mir gerade vor kurzem das neue Buch von Heinz Strunk gekauft, Ein Sommer in Niendorf, weil ich großer Heinz Strunk-Fan bin und eigentlich alles weglese, was er so schreibt. Heinz Strunk ist ein Hamburger Schriftsteller, Musiker, Comedian, Lebenskünstler, kann man fast sagen. Ich glaube, es ist ein bisschen autobiografisch mal wieder. In dem Fall geht es um einen Mann im mittleren Alter, der nach Niendorf an die Ostsee reist, um ein Buch zu schreiben, hat irgendwie den Vater auf dem Sterbebett quasi eine Lebensbeichte abgenommen und will die Tonbänder quasi in ein Buch umfassen. Das klappt aber nicht so richtig, weil es so viel Ablenkung gibt in diesem Dorf. Menschen, Alkohol und nette Nachbarn. Spielsucht kommt auch wieder bei. Also ich finde bei Heinz Strunk immer so schön, dass er für das Elend und die Trostlosigkeit dieser Welt so schöne Worte findet. Und das schafft eigentlich meiner Meinung nach fast kein anderer.
Philipp Duft liest in Berlin den neuen Roman von Heinz Strunk. Ein Sommer in Niendorf, erschienen ist das Buch beim Rowohlt Verlag. Es war eine verhängnisvolle Liebesaffäre, die Caroline von Günderrode mit nur 26 Jahren in den Selbstmord trieb. Vielen ist die romantische Dichterin vor allem deshalb bekannt. Dabei kann es sich durchaus lohnen, ein bisschen genauer auf das Werk dieser unangepassten jungen Frau zu schauen. Das ist jetzt auch ganz überraschend erweitert worden. Der Literaturwissenschaftler Holger Schwinn, er ist Mitarbeiter an der großen Frankfurter Brentano-Ausgabe. Er hat unbekannte Gedichte von Caroline von Günderrode entdeckt und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Morgen, Herr Schwinn.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Wie sind Sie denn auf diese unbekannten Texte überhaupt gestoßen?
Ja, also ich war in der Martinus-Bibliothek in Mainz. Das ist die Bibliothek des Mainzer Priesterseminars und habe dazu Clemens Brentano geforscht. Und ganz am Ende eigentlich, als ich schon gehen wollte, sagte mir der damalige Leiter der Bibliothek, schauen Sie mal, hier ist auch in dieser Schlosserbibliothek, wir haben so viele Bände, die eigentlich von der Wissenschaft kaum genutzt werden. Dann hat mir der Dr. Hinkel hatte mir einfach diesen einen Band gezeigt, wo Caroline Günther-Rothe Notizen zur Metrik gemacht hatte. Das war der Ausgangspunkt. Und auf dem Umschlag steht, auf dem Vorsatzpapier, Geschenk der Fräulein von Günther-Rothe. Das ist ein von Schlosser zusammengestellter Sammelband mit Gedichte und Fantasien von Tian. Das ist diese Erstpublikation von 1804 von Caroline von Günther-Rothe. Dann sind angeboten die poetischen Fragmente von ihr und Nikator. Und dann folgen diese fünf Blätter mit fünf Gedichtabschriften auf Vorderrückseite beschrieben. Und dann habe ich in der historisch-kritischen Ausgabe, also der großen Günther-Rothe-Ausgabe, nachgeschaut und bemerkt, dass zwei Gedichte davon vollkommen unbekannt sind, dass die nicht in dieser Ausgabe drin sind.
Und was steht jetzt drin in diesen Gedichten? Warum sind die so bedeutsam jetzt, diese Funde?
Sie haben ja schon den Selbstmord anmoderiert. Das ist, glaube ich, diese große Geschichte von Caroline von Günther-Rothe, die Liebesbeziehung zu Friedrich Kreutzer und der Selbstmord. Und Kreutzer, das ist ein Heidelberger Professor, der hatte die Drucklegung der Melete, das ist das geplante dritte Buch der Caroline von Günther-Rothe nach Gedichte und Fantasien und poetische Fragmente. Das hat er, in die Drucklegung hat er betreut. Und in diesem Kontext der Melete kann man diese beiden unbekannten Gedichte, die jetzt gefunden wurden, einordnen. Das sind zwei Sonette. Es taucht die Mythenfigur des Silenus auf. Das ist in der antiken Mythologie der Lehrer des Dionysos. Und Kreutzer hat in seinen Schriften diesen Silenus als ein uraltes Symbol der göttlichen Ruhe, als Befreier, als Seher und damit auch über die göttliche Ruhe auch der Todesstille, also als Todesbote auch geschildert. Und diese Figur ist eine Selbstbespiegelung Kreutzers auch, so wie er den entwickelt hat. Und Caroline von Günther-Rothe wusste das und lässt diesen Silenus nun in diesen beiden Sonetten auftreten. Und es gibt einen Brief von Kreutzer vom 23. Juni 1806, wo er schreibt, seine zwei Gedichte sind sehr schön und nur, was mir nicht gefällt, dass diese Ruhe soll mein Wesen sein. Ich bin eigentlich gar kein ruhiger Mensch. Ich bin nicht ruhig, wie das so in diesen Gedichten steht. Und über diese Briefstelle, über diesen Kontext habe ich dann das so zugeordnet, dass das diese beiden Gedichte sein müssen, die zwei unbekannten Lieder, die dort erwähnt werden.
Wirkt sich denn so ein Fund jetzt auch nochmal aus darauf, wie man dann so ein Werk wahrnimmt? Also wirft das dann quasi nochmal eine neue Perspektive darauf?
Ja, also ich finde, zumindest kann man sagen, dass nicht nur Kreutzer an diesem Silenus-Mythos gearbeitet hat, sondern dass sich Caroline von Günther-Rothe eben über die Lyrik auch daran beteiligt hat. Es ist ja sowieso unbekannt, wie groß der Anteil von Caroline von Günther-Rothe an Kreutzers Ideen ist, weil sie standen im regen Austausch. Und nach dem Selbstmord, nachdem er diese Beziehung beendet hat und sich Caroline von Günther-Rothe das Leben genommen hat, hat Kreutzer den Druck der Melete gestoppt, hat das Manuskript vernichtet, auch auf Wunsch des Bruders der Günther-Rothe, also es ging nicht nur von ihm aus. Er hat dann die Briefe der Günther-Rothe an ihn vernichtet, wahrscheinlich wegen der darin auch schon enthaltenen Todesgedanken. Ja, er hat alles getan, um seinen Ruf zu retten, selbst in seinen Lebenserinnerungen, die heißen aus dem Leben eines alten Professors in 1848 dann erschienen, kommt Caroline von Günther-Rothe nicht vor. Das heißt, er hat diese Sache dann für sich bereinigen wollen.
Sind denn Ihre Funde da jetzt auch in dieser Ausstellung zu sehen, die es gerade im Deutschen Romantikmuseum zu Caroline von Günther-Rothe gibt? Oder was ist da überhaupt zu sehen?
Gezeigt wird in der Ausstellung Verschiedenes zum Leben und Werk Caroline von Günther-Rothes, auch Unveröffentlichtes und darunter eben auch der von mir jetzt aufgefundene Sammelband mit den Gedichtabschriften. Und wir werden dann dieses bedeutendste Gedicht, diese Zueignung an Kreutzer, die werden wir aufschlagen. Genau, das muss ich noch ergänzen. Das Gedicht heißt Zueignung. Also ich deute das als Zueignung an Kreutzer für die Melete, zur Melete.
Holger Schwinn, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke.
Und die Ausstellung mit Handschriften von Caroline von Günderrode ist vom 14. September an dann bis zum 11. Dezember im Deutschen Romantikmuseum in Frankfurt am Main zu sehen.